Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
Auf 105,0.
37%, also bald die Hälfte der Wählerinnen und Wähler, haben sich bei der Nationalratswahl für den neoliberalen Kurs der türkisen und ehemals christlich-sozialen Partei entschieden. Neben dem Glauben an permanentes Wachstum kommt dem Gemeinwohl in der nächsten Zeit wohl keine große Rolle zu. Was die Wirtschaft und die Nachhaltigkeit betrifft, gibt es aber auch Alternativen. Ein Motto, das am Wochenende in Linz in der Tabakfabrik zelebriert wird, lautet dabei: Das nachhaltigste Produkt ist immer das, das man schon hat. Hallo und willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Frosin. Ja, Frosin war außerdem im Museum im Nordico, findet an speziellen Abenden bis in den Dezember hinein nun Archivveranstaltungen statt. Beim ersten Abend waren wir dabei und berichten über Zeitgeschichte und Gegenwartsbezug im Kontext des Frosin. Nationalsozialismus.
Das Infomagazin auf Radio Froh.
Auf 105,0 MHz.
Jeden Werktag um 6, 13 und 18 Uhr.
Ja, von 4. bis 6. Oktober kann man sich also bei der Ware Fair in der Tabakfabrik über Nachhaltigkeit und Konsum informieren. Jetzt geben wir gleich ein weiteres Datum weiter, nämlich den 10. Oktober. Im Nordico gibt es begleitend zur Ausstellung Das stille Vergnügen speziell konzipierte Abende zur Zeitgeschichte. Und der nächste Abend am 10. Oktober wird von der Historikerin Birgit Kirchmeier gestaltet. Frosin war beim ersten Treffen von im Rahmen Wir öffnen die Box dabei.
Diese Abende heißen Wir öffnen die Box. Da kann man auch schon mal frei assoziieren, was passiert, wenn man eine Box öffnet. Fällt vielen vielleicht ein, die Box der Pandora, wo die ganzen Krankheiten rauskommen. Oder es kann aber auch eine Schmuckschatulle sein. Aber irgendwie hat das sowas, man weiß nicht, was da so drin ist. Ne? Leute, die auch schon irgendwann einmal in einem Archiv waren, die kennen auch so dieses neugierige Gefühl, ob sich vielleicht in einer so einer Archivbox etwas findet, das ihnen dann offenbart, wie es in der Vergangenheit wirklich war. Obwohl natürlich im Archiv landen ja nicht alle Dinge. Zum Beispiel die Rechnungen, die der Herr Justus Schmidt beglichen hat während seinen Kunsteinkäufen, wo man vermutet, er hat vielleicht Geschäfte gemacht, die nicht okay waren von beraubten Leuten. Die sind in keinem Archiv, manche, weil die hat er anscheinend, ja, niemand weiß, was mit denen passiert ist.
Im neu installierten sogenannten Ding- und Denkarchiv, das im Nordico Stadtmuseum nun für alle Besucherinnen zugänglich ist, finden sich Informationsmaterialien zur Forschung rund um die Ausstellung Das stille Vergnügen. Die aktuelle Ausstellung präsentiert ja die Sammlung des Kunstsammlers Justus Schmidt, der sie vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus erworben hat. Nun mit dem Denkarchiv im Linzer Zimmer, das im Erdgeschoss im Nordico zu finden ist, stehen nun neben der Ausstellung weitere Hintergrundinformationen über die Zeit bereit. Es gibt dort Literatur wie etwa Mephisto von Klaus Mann, aber auch Sachbücher zum Nationalsozialismus. Vor allem wird im Rahmen von Wir öffnen die Box die Verbindung von Zeitgeschichte und Gegenwartsbezug herzustellen versucht. An mehreren Abenden bis in den Dezember hinein finden diese Archivveranstaltungen im Nordico statt. Wir haben uns Ende September mit der Kunstvermittlerin Karin Schneider, wir haben sie eben gehört, getroffen. Sie hat mit dem Künstler Friedemann Derschmidt den ersten Abend im Nordico gestaltet und Friedemann Derschmidt beschäftigt sich mit der Frage, wie die nationalsozialistische Ideologie bewusst oder unbewusst über Generationen in den Familien weitergetragen wird und wie weit der sogenannte Geist des Vergangenen nachwirkt.
Also mein Name ist Friedemann Derschmidt, ich bin ein Hybrid zwischen Filmemacher, Dokumentarfilmemacher, bildenden Künstler und Researcher, wie man so schön sagt, Forscher. Das Projekt, das ich vorstelle, ist jetzt nicht generell Nationalsozialismus, sondern es geht ganz spezifisch um die Frage von Nationalsozialismus in der eigenen Familie. In der eigenen Familie, es geht um den eigenen Umgang damit. Also ich stelle ein Projekt vor, das über 20 Jahre gelaufen ist, also da gibt es auch ein Buch dazu. Ich nenne das die Vererbungslehre der Ideologie. Das nimmt Bezug auf die Rolle meines Urgroßvaters, der war ein sogenannter Eugeniker. Das hat damals also in deutscher Sprache am Rassenhygieniker geheißen und hat versucht, so wie auch heute noch, also mittlerweile ist es ja gelungen, also die menschlichen Erbcode zu knacken, aber halt mit den Mitteln des 19. Jahrhunderts. War Arzt und Universitätsprofessor. Und ich ziehe jetzt quasi dann Parallelen zwischen also dieser Wissenschaftsgeschichte, also wo es weit vor dem Nationalsozialismus beginnt, wo kommen gewisse Ideen her. Und ich mache eine ironische Analogie, also mir geht es überhaupt nicht um Genetisches, sondern die Frage ist, wie wird Ideologie weitergegeben, ob sie verbal weitergegeben wird oder ob sie schweigend weitergegeben wird und wie viele Dinge bestimmen unser Leben heute noch oder heute sogar umso viel mehr, aufgrund dessen, dass wahnsinnig vieles nicht gewusst, nicht bearbeitet, nicht besprochen, nicht diskutiert wurde und auf die Tour einfach also sozusagen virulent bleibt.
Wir haben hier ein offenes Archiv eingerichtet, da haben wir netterweise vom Stadtarchiv die Boxen gekriegt. Unser Archiv schaut aus wie in einem richtigen Archiv. Diese Veranstaltung, wir öffnen die Box, funktioniert so, dass wir eine Box, und das sieht man auch hier, da gibt es eine Lücke, da fehlt eine Box, und zwar die Box, wo draufsteht, wie sage ich es meinem Kind, wie reden wir mit unseren Kindern oder Enkelkindern im Fall unserer Eltern darüber, dass es vor eigentlich, wenn man es auf Menschenleben umdenkt, gar nicht so lange Zeit von hier aus eines der größten Verbrechen der Menschheit losgetreten wurde. Um diese Box zu öffnen, haben wir Friedemann Derschmidt eingeladen. Er ist Künstler und Filmemacher und hat sich selber in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv mit der Verwicklung in der aktive Verwicklung seiner Großfamilie in die Zeit des Nationalsozialismus und vor allem auch in die Ideologieproduktion des Nationalsozialismus beschäftigt. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt, wie sage ich es meinem Kind, Nationalsozialismus in der eigenen Familie. Dieses Buch werden wir heute aus der Box rausnehmen. Friedemann wird uns ein bisschen in dieses Buch einführen und dann wird er uns einladen, selber kurz einmal darüber nachzudenken, wann wir jeweils das erste Mal damit konfrontiert wurden, wie das der William Flusser sagen würde, morschen, modrigen Boden gebaut ist. Also wann haben wir das erste Mal Nazizeit in Bezug auf unsere eigenen Familie erlebt als Kinder? Wann haben wir verstanden, da gibt es irgendwas? Und das wird er uns fragen und wir werden dazu kleine Geschichtchen schreiben, so 10 Minuten lang, und die dann austauschen und dann vielleicht draufkommen, dass wir alle da ziemlich viel miteinander zu tun haben und dass unsere privaten Geschichten auch unsere gesellschaftlichen Geschichten sind.
Der erste Abend in der Reihe Wir öffnen die Box hat unter dem Titel Vererbungslehre der Ideologie Nationalsozialismus in der eigenen Familie mit Friedemann Derschmidt also bereits stattgefunden. Der Künstler ist aber auch Autor des Buches Sag du es deinem Kinde, was es mit dem Buch auf sich hat, erklärt Friedemann Derschmidt.
Den Titel habe ich gewählt und zwar mit einer gewissen Augenzwinkern, weil ich habe im Nachlass meiner Großmutter ein Buch gefunden mit genau diesem Titel und das ist von einem Öckel oder so, wie sage ich es meinem Kinde, aus der Nazizeit, approbiert von der NSDAP, wie Eltern mit ihren Kindern über Sexualität sprechen sollen, also ein Aufklärungsbuch. Und ich habe mir gedacht, das passt ganz gut, weil auch über das redet man nicht so gern, es ist ein bisschen schambesetzt, also daher kommt der Titel.
sagt Friedemann Derschmidt an diesem ersten Abend, wo sein Buch neben einer Mindmap ein Einstieg ins Thema war. Generell stehen die Spezialarchivabende in Zusammenhang mit der Ausstellung Das stille Vergnügen. Darüber hinaus sollen also ausgewählte Aspekte vertieft werden, etwa zum Thema Ideologie. Dreh- und Angelpunkt ist dabei das sogenannte Linzer Zimmer, wie Karin Schneider erklärt.
Alle, die hier reinkommen, sind einerseits eingeladen, wir nennen das ja das Lese-, Sprech- und Nachdenkzimmer, sind eingeladen, sich hier auf die Sofas zu setzen und in den Büchern zu schmökern, sind eingeladen, in den Archivboxen zu stöbern, und in den Boxen finden sich kleine Kostproben aus der Recherche der Historikerinnen und der Kuratorin zur Ausstellung, zum Beispiel hat Justus Schmidt im Landesmuseum unter der Zeit des Austrofaschismus oder des Ständestaats gearbeitet, unter der Zeit der Nationalsozialisten und in der Nachkriegszeit. Und jedes Mal hat er einen Eid geschworen auf die jeweilige Regierung. Und das haben die Forscherinnen zu der Ausstellung aus dem Archiv gefunden, und das finden jetzt auch Besucherinnen als Kopie in unseren Archivboxen. Es gibt aber in den Archivboxen auch allgemeine Gedanken zu Themen, die die Ausstellung anschneiden soll. Es gibt zum Beispiel eine Box, die nennt sich einfach nur Verantwortung, in der es ein Zitat gibt von Hannah Arendt, wo sie vorschlägt, nicht von Schuld, sondern von gesellschaftlicher Verantwortung zu sprechen. Und in den Boxen, und deshalb auch Denkarchiv, gibt es Denkvorschläge, von denen wir hoffen, dass die Besucherinnen darauf antworten. Zum Beispiel steht dann in der Box, wer hat in deiner Meinung nach die Verantwortung für Dinge, die geschehen oder geschehen sind? Oder ist die Geschichte zu Ende? Wenn ja, woran hast du es gemerkt? Wer darf das bestimmen? Und wir hoffen, dass Leute mit uns hier in Dialog treten, aber vor allem, und deshalb haben wir auch viele leere Zettel neben das Archiv gelegt, hoffen wir, dass Besucherinnen ihre eigenen Fragen stellen, aufschreiben und in eine der Boxen packen. Weitere Besucherinnen können auf diese Fragen wieder mit Fragen antworten. Und im Laufe der Reihe, wir öffnen die Box, zaubern wir diese Fragen dann aus den Boxen hervor, und die dienen dann unseren eingeladenen Gästen als Anregung. Vielleicht finden diese eingeladenen Gäste dann eine Antwort auf die Frage, und vielleicht ist ein Fragesteller dann bei der Veranstaltung auch dabei und kriegt das mit, aber vielleicht antworten unsere Gäste auch wieder mit Fragen. Auf jeden Fall wächst so das Archiv.
Frosin war beim ersten Abend im Nordico dabei. Friedemann Derschmidt hat von seiner Familie erzählt, von dem Buch mit dem Titel Sag du es deinem Kinde oder von seiner Mindmap. Allerdings war das kein Frontalvortrag, sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ja Teil des Konzepts. Immer wieder landen so Informationen oder Fragen in den Archivboxen. Es geht um Zeitgeschichte und Gegenwartsbezug. Wir hören nun noch einmal in den Abend mit Friedemann Derschmidt hinein. Der Künstler, der an Konferenzen zu Holocaust und Erinnerung teilgenommen hat und seine künstlerische Forschung sehr stark diesem Thema widmet, wir hören ihn nun über seine Familie und die Nazi-Ideologie sprechen.
Ja. Gut. Und nachdem ich diese 17 Stunden mit meiner Großtante diese Interviews gemacht habe, ist was ganz Eigenartiges passiert. Und zwar bin ich zu sowas geworden wie zum Familienchronisten meiner Generation. Was dazu geführt hat, dass ich natürlich angefangen habe, also da mit diesem Material, mit dieser Information also umzugehen. Also da, ab da kann man sagen, war es in irgendeiner Weise bereits ein Projekt. Das hat aber dann Jahrzehnte gedauert. Und zwar genau bis im Jahr 2010, im Oktober, habe ich an einem Freitagnachmittag endlich gewusst, was mache ich mit dieser Information, die immer mehr geworden ist. Das war irgendwie so wie ein Kaugummi oder wie irgendwas, was man kaut und was immer mehr wird. Am Anfang als Student habe ich noch geglaubt, als Filmemacher, ich mache da eine Dokumentation. Irgendwann ist mir klar geworden, es sind so viele Informationen, so viele Parallelerzählungen, das kann man überhaupt nicht in einem linearen Film zeigen. An diesem Freitagnachmittag habe ich mir dann gedacht, eigentlich wieso muss ich diesen ganzen Sack voller Informationen, voller, also was auch immer, Schuldgefühl, alles Mögliche, warum muss ich das alleine tragen? Ich habe insgesamt von meinem Urgroßvater und seinen Brüdern abstammend 350 Verwandte in drei verschiedenen Generationen, die noch leben. Die sollen verdammt nochmal da nicht raus. Das heißt, ich habe eine Internetseite programmiert, einen Weblog im Stile, also wer sich ein bisschen auskennt, das ist so ein Web 2.0, also eigentlich ist wie ein selbstprogrammiertes Facebook. Das Ganze war mit nur einer einzigen Seite, die man von außen anschauen kann, also die man wirklich öffentlich war. Und dieser Text hat der Eugeniker Dr. Heinrich Reitl zu Beginn des 20. Jahrhunderts sein ganz persönliches Verjährungsexperiment gestartet. Schließlich hat er 9 Kinder, 36 Enkel und über 80 Urenkel, ich bin einer von den 80 Urenkeln, sind wir das Ergebnis eines genetischen Versuchs, lasst uns dieses Experiment evaluieren. Nur mehr wird nicht braucht. Innerhalb von einem halben Tag haben alle von dem Projekt gewusst, außer die vielleicht die Babys und die Dementen. Es ging von Klagsdrohungen bis zu Leuten, die mit einer E-Mail umarmt haben, endlich reden wir drüber. Also das war einfach so. Aber es hat insofern funktioniert, weil ich gewusst habe, dass die sich alle miteinander ja noch immer als dieser Großclan empfinden. Und worauf geht es zurück?
Im Hintergrund zu hören ist übrigens die Soundinstallation von Simon Wachsmuth, die im Noriko in der Ausstellung Das stille Vergnügen nun überall zu hören ist. Nun weiter mit Friedemann Derschmidt bei seinem Vortrag über Familie und Ideologie und wie seine Mindmap entstanden ist.
Zurückgehend auf das Ganze auf meinen Urgroßvater, der war Arzt und Eugeniker. Eugeniker hat damals im deutschen Sprachgebrauch Rassenhygiene geheißen und er war tatsächlich als Forscher auf der Uni, war Professor, hat er sich beschäftigt mit der Frage der Vererbung. Und damals gab es eben diese Idee der Eugenik. Was ist die Eugenik? Und das hat jetzt sehr viel, weil wir zuerst vom Gegenwartsbezug gesprochen haben, das hat sehr viel mit Dingen zu tun, die es bis heute gibt. Die Idee der Eugenik ist entstanden, nicht in Deutschland, nicht im deutschsprachigen Raum, auch nichts besonders Rechtes oder Nationales. Sie ist eigentlich entstanden im angloamerikanischen Raum. Und die Idee war, nach Charles Darwin, Evolutionstheorie, und vor allem nach Gregor Mendel, sind wir draufgekommen, die Menschen sind eigentlich nichts anderes als das weitest entwickelte Tier. Wenn wir jetzt wissen, dass wir Tiere züchten können, das wissen wir seit Jahrtausenden. Können wir also irgendwie, wenn wir Kühe miteinander kreuzen, kann man dafür sorgen, dass diese Kühe besonders winterfest sind oder dass sie 5 Liter oder 10 Liter Milch statt 5 geben. Wir wissen, die Menschen sind fehlbar, sie haben Krankheiten, sie sind teilweise geisteskrank, was auch immer, Erbkrankheiten und so weiter, sie haben eine niedrige Lebenserwartung. Wenn wir konsequent uns selber züchten, wie wir das mit den Tieren getan haben, dann könnten wir in ein, Religion ist abgeschafft, aber die Moderne hat ein Ersatzparadies, eine Ersatzreligion, die Wissenschaft schafft ein Ersatzparadies, eine Gesellschaft, in der alle strotzend vor Gesundheit uralt werden. Also das ist so die Grundidee dieser Eugenik. Also ich kann mir gut vorstellen, also das ist ja bis heute durchaus nachvollziehbar, warum das irgendwie, es hat eine gewisse Logik. Was passiert dadurch natürlich? Das Individuum ist wurscht. Weil der Job des Einzelnen ist ja nur, die eigenen Gene weiterzugeben. Das ist übrigens von sozialdemokratischen Eugenikern, kommt dann der Spruch, ich habe ihn dann später eher noch drin, du bist nichts, dein Volk ist alles. Nein, das ist ein großes Gemisch, das kann man jetzt nicht nur mit einem Faktor erklären, darum zeige ich auch eine Mindmap, eine ideologische Mindmap, und das hat ganz verschiedene, aber miteinander eng verflochtene Ursachenwurzeln. Da kann man von A nach B immer mehr ins Detail kommen, man wird immer nicht auslernen. Ich sage jetzt nur die deutsche Lebensreformbewegung, die in den 1880ern begonnen hat als Gegenbewegung gegen die böse industrielle Revolution. Also wir werden vergiftet, die Stadt ist böse, die Stadt ist schlecht, wir gehen aufs Land, wir machen wieder. Also bis hin zur Erfindung von Bioessen, das die Anthroposophen erfunden haben, aber der Heinrich Himmler berühmt gemacht hat.
oder in die Gartentechnik, also das ist, wenn man also in die Wewelsburg geht, das ist also dem Himmler so ein mystisches SS-Schloss, dann gibt es dort ein gemaltes Triptychon, und was tun die SS-Männer? Sie bestellen den Garten, sie jäten, sie merzen aus das Lebensunwerte, und sie hegen und pflegen das Lebenswerte. Also wenn man sich also mit diesen ganzen Ideologien beschäftigt, das geht über die Freikörperkultur bis zum Alpenverein, bis zum Wandervogel, bis zum Turnerbund, wir müssen uns selber stärken und stehlen, das geht bis zur heutigen Fitnesskultur.
Zeitgeschichte mit Gegenwartsbezug. Eine Reihe im Nordico begleitend zur Ausstellung Das stille Vergnügen. Zu hören war der Künstler Friedemann Derschmidt. Sein Buch Sag du es deinem Kinde ist 2015 im Wiener Löcker Verlag erschienen. Den nächsten Archivabend wird Birgit Kirchmeier am 10. Oktober im Nordico halten. Sie ist Professorin für Zeitgeschichte an der JKU und hat dann das Thema Kann Kunst unschuldig sein? Im November wird übrigens dann der Autor und Journalist Martin Pollack zum Thema kontaminierte Heimat sprechen. Weitere Infos dazu unter nordico.at. Ja, das waren die Themen im heutigen Frosin. Weitere Informationen zur Sendung und den Zugang zum Audioarchiv gibt es auf fro.at bzw. cba.fro.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich Pamela Neuwirth.